Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der schwache Gott. Der schwache Gott. Und ich möchte dazu erstmal mit einem Zitat starten von einem sehr, sehr bekannten und berühmten Denker, nämlich Friedrich Nietzsche. Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Das kommt aus dem Werk Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche war nicht der größte Fan des Christentums, muss man sagen. Was man vielleicht an diesem Satz lesen könnte. Aber Nietzsche und auch andere Denker prägen unsere Gesellschaft enorm. Vielleicht mehr, als wir es uns bewusst machen. Diese Sichtweise ist extrem verbreitet. Wir müssen stark sein, ja, dominant, extrovertiert. Und das Christentum, das betont immer so das Schwache, ne, das Arme und die Leute, die am Rand stehen. Und Nietzsche hat unter anderem auch gesagt, das ist eine Sklavenmoral, die das Christentum vertritt. Also er sagt, das funktioniert einfach nicht. Damit wird man einfach derjenige, der von allen getreten wird. Aber man bleibt schwach. Viele schauen das Christentum an und sagen, Christentum ist ja schön und gut. Das ist ja eine Religion, die jetzt nicht nur schlecht ist, obwohl die öffentlich-rechtlichen Medien zurzeit sehr den Fokus drauf legen, was sie als negativ empfinden. Ihr habt vielleicht auch die letzten Dokus schon geguckt, die ARD und Co. veröffentlicht haben. Das heißt, hier wird oft betont, was das Christentum falsch macht. Aber viele Leute sagen, naja, das Christentum, das hat ja auch gute Seiten, aber für mich persönlich ist das nichts. Ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Gott, der mir ständig den Kopf streichelt und der mir irgendeinen ominösen Himmel verspricht. Mir geht's ja gut, ich bin stabil, ich habe eine stabile Psyche, ich habe ein gutes Einkommen und ich brauche das alles nicht. Das ist für Menschen, die im Leben nicht klarkommen. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gehört, ja, dass Menschen euch sagen, sehr schön, dass du das glaubst, ich brauche das nicht. Das heißt, viele sagen, das Christentum ist eine Religion für Schwache. Und wir wollen uns heute das ein bisschen angucken, was die Bibel dazu lehrt, auch in Bezug auf, wer ist denn überhaupt dieser Gott, den wir gerade auch in der Adventszeit sehen. Ich meine, auch da gibt es ja verschiedene Bilder und Floskeln, das liebe Christkind, ja, das irgendwie ewig lang ein Kind bleibt, warum auch immer, ja, bis heute. Ja, das ewige Christkind, das dann auch so lieb, brav und nett ist. Und so ganz Unrecht haben die Leute ja nicht. Denn wenn wir uns die Geschichte von Jesus anschauen und gerade auch das Kommen Jesu, dann sehen wir, dass Schwäche tatsächlich ein großes Thema ist. Wenn wir mal reinschauen in den Propheten Micha, wer eine Bibel dabei hat, darf es gerne aufschlagen. Wenn ihr eine Bibel-App habt, darf es gerne auftippen. Micha Kapitel 5. Und dort finden wir eine sehr interessante Prophetie in Bezug auf den Messias. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Wir haben also schon im Alten Testament, und das ist eine ganz klassische Adventsprophetie, ja, eine ganz klassische Prophetie zum Kommen Jesu. Wir haben also schon im Alten Testament eine Ankündigung dieses Messias, aber hier wird schon betont, er wird kommen aus Bethlehem. Und Bethlehem war anscheinend klein. Eine relativ unbedeutende Stadt. Forscher haben da verschiedene Dinge versucht herauszufinden, wie groß genau Bethlehem war. Sehr interessant zum Beispiel ist ja, dass wir dann den Kindsmord in Bethlehem finden, richtig? Den der König Herodes dann durchführen lässt. Wir haben keine Geschichtsschreibung darüber, wo manche dann sagen, aha, deswegen ist es nicht passiert. Meine Erklärung wäre eher, der Ort war so unbedeutend, dass es keinen Geschichtsschreiber gab, der sagte, das lohnt sich, das aufzuschreiben. Das heißt, es war wirklich eine offensichtlich nicht sehr große Stadt, vielleicht würde man heute sagen, so ein Weiler oder so etwas, ja. Ein kleiner Ort, in dem Jesus zur Welt kommt. Später in den Evangelien werden die Vorwürfe gegen die Herkunft Jesu dann laut. In Johannes 1 zum Beispiel lesen wir etwas sehr Interessantes über eine weitere Herkunft Jesu. Johannes 1 ab Vers 45. Dort steht: Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Nazareth war der Ort, in dem Jesus aufgewachsen ist. Und auch da gehen wir davon aus, es war eine kleine Stadt, eine unbedeutende Gegend. Aber sie war anscheinend dafür bekannt, dass da nicht unbedingt Gutes draus kommt. Dass da nicht unbedingt die großen Errungenschaften zu finden sind, sondern vielleicht eher Skandale oder Ärgernisse. Und auch hier wird deutlich, die Herkunft von Jesus wird stark angezweifelt. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und wenn wir später schauen in Johannes 7, dann sehen wir, dass das sogar auf die gesamte Gegend bezogen wird, aus der Jesus kommt, nämlich Galiläa. Kapitel 7, Vers 50 bis 52. Dort steht: Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war: Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Also sie sagen, wenn er wirklich der Sohn Gottes gewesen war oder gewesen ist, ja, oder wenn das wirklich derjenige ist, von dem er behauptet zu sein, dann kann er doch niemals aus Galiläa kommen. Galiläa ist nicht dafür bekannt, dass Propheten aus dieser Gegend hervorgehen. Also Galiläa ist nicht eben nur eine Stadt, sondern eine Gegend. Aber selbst da sagen sie, in der ganzen Gegend kennen wir etwas sowas nicht, dass Gott hier Propheten aufstehen lässt. Propheten kommen in wesentlich prominenteren Gegenden, zum Beispiel in Jerusalem. Ja? Da kommen doch Propheten her, da stehen doch die großen Männer auf, aber doch nicht in Galiläa. Und zu guter Letzt, im Matthäusevangelium, Kapitel 13, ich gebe euch erstmal so ein paar Bibelverse heute, okay, ne, damit ihr schon mal warm werdet. Kapitel 13, ab Vers 55. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Interessant hier ist, sie nennen nicht mal den Namen von Josef. Ne, seht ihr das? Sie sagen, der Sohn des Zimmermanns. Was auch bedeutet, er hat offensichtlich keine große Bedeutung gehabt. Im Judentum war es sehr entscheidend, die väterliche Seite darzustellen. Ja, wir kennen es aus verschiedenen Kulturen, auch aus nordischen Kulturen später, wo dann immer Sohn von dem und jenem, teilweise sogar in Namen ist es dann enthalten, dass ich der Sohn von dem und dem bin. Hier wird nur gesagt, der Sohn des Zimmermanns. Also auch hier ist ganz klar, er kommt aus keinem hohen Haus. Er kommt nicht aus einem Haus, wo man sagen könnte, oh, da ist aber eine interessante Blutlinie oder oh, da ist irgendwie irgendwas Heiliges drüber. Sondern es war ja eher ominös. Ich meine, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, die ganze Sache mit Maria wird schwanger, sie sind aber noch nicht verheiratet. Gerüchte. Das heißt, auch hier, die Familie selbst schien kein besonders hohes Ansehen genossen zu haben. Es war eine vielleicht ordinäre Familie, vielleicht aber auch eine Familie, wo man eher drüber gemunkelt hat. Fassen wir das also zusammen. Jesus stammt aus einer kleinen Stadt, aus einer unbedeutenden Gegend und aus einer gewöhnlichen Familie. Und die große Frage ist, warum hat Gott das so gemacht? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, und so geht es ja vielen Menschen, ne? Manchmal haben wir das Gefühl, Gott macht das den Menschen schwerer als nötig, oder? Also hätte er ihn nicht irgendwie schicken können, so als einen weiteren König oder dieses Wunder noch irgendwie, vielleicht hätte er auch so wie Mr. Bean in den alten Filmen, ne? Der kommt da immer im Vorspann so auf die Straße geplatscht, so pff, Ja? Hätte nicht irgendwie mit so einem Lichtkegel runterschicken können, ja? So wie Lucifer es ihm auch angeboten hat, ne? So hättest du nicht irgendwie runterspringen können, die Engel kommen, fangen dich, du schwebst hier schön runter. Ich meine, dann hätten ja alle gesehen, dass das der Messias ist, oder? Hätten sie immer noch entscheiden können, ob sie ihn wollen, aber er hätte es doch wesentlich klarer machen können, dass das hier gerade eine wichtige Person ist, oder? Das ist gar kein so unwichtiger Einwand. Viele Menschen sagen, ja, wenn Gott in meinem Zimmer erscheinen würde, wenn er endlich mal ordentliche Zeichen geben würde, ja, dann würde ich auch glauben. Ein sehr berühmter Atheist der Vergangenheit, Bertrand Russell, als er gefragt wurde, was er Gott sagen würde, wenn er nach seinem Tod vor ihm steht, war seine Antwort, nicht genug Beweise, Sir. Also er sagt, hättest du mir mehr Beweise gegeben, hättest du klarere Zeichen gegeben, dann hätte ich auch geglaubt. Aber es war einfach nicht genug da. Man kann dich gar nicht erkennen. Und so kommt es uns hier auch ein bisschen vor. Als würde er es verschleiern wollen, dass er hier gerade den Messias schickt. Als würde er absichtlich die Hürde so groß machen, dass es eigentlich niemand erkennen kann. Und manche schließen daraus, naja, vielleicht ist Gott einfach ein schwacher und sensibler Gott. Und wir haben solche Götter in der Antike. Der Gott El zum Beispiel in der frühen Antike im Nahen Osten, den übrigens die Bibel auch nennt, in Wörtern für unseren Gott, zum Beispiel El Shaddai. Ja, da wurden also Worte übernommen aus anderen Kulturen. Dieser Gott galt als auch ein sehr großer, mächtiger Gott, aber extrem senil und schwach und weich. Ne? Eben so ein alter Opa, ne? Der dann auch irgendwann überlistet wird. So ein Gott könnte das ja auch sein, oder? Was für ein Gott schickt seinen eigenen Sohn so auf die Erde? Und zunächst einmal müssen wir uns klar machen, so wie wir Gott hier sehen, bildet das nicht seine gesamte Identität ab. Zunächst einmal müssen wir uns klar machen, Gott passt erstmal überhaupt in gar keine Schublade. Da sind wir ganz groß in Gefahr, auch als Christen, das ständig zu tun. Gott in eine Schublade zu stecken und zu sagen, ich kann Gott erklären. Du kannst Gott nicht erklären. Ein Theologe hat mal gesagt, ich glaube es war Karl Barth, Gott ist der ganz andere. Also er ist so völlig anders als wir, du kannst ihn nie verstehen. Niemals. Das heißt, Gott selber lässt sich in keine Schublade stecken. Das ist auch gar nicht sein Ziel. Und wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken, dann kommen wir so schnell an unsere Grenze, dass wir eingestehen müssen, wir wissen über Gott im Prinzip nur das, was er uns über sich zeigt. Hätte Gott gar nichts von sich gezeigt, wir wären völlig im Dunkeln. Und das sehen wir auch in unserer Welt, in der Fülle an Religionen, die wir haben, in der Fülle an Vorstellungen über Gott, dass der Mensch, der sich nicht auf die Offenbarung Gottes beruft, völlig im Dunkeln tappt. Und sich dann alle möglichen Dinge ausdenkt, von Sternenstaub bis Energien, bis irgendwelche pervertierten Gottesbilder, alles Mögliche. Aber der Mensch hat hier keine Orientierung, es sei denn, Gott zeigt es ihm. Die Frage ist, gibt es zu diesem Gottesbild, zu diesem schwachen Gott, ein Kontrastbild in der Bibel? Vielleicht auch direkt auf Jesus gemünzt. Ich meine, das wäre ja praktisch, ne? Wenn wir sehen, Jesus ist eben nicht nur der Schwache und Liebe und Brave und der halt einfach nicht besser konnte. Und ja, wir sehen ein Kontrastbild. Das Kontrastbild sehen wir in Matthäus 25 zum Beispiel. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Das ist irgendwie ganz anders als das, was diese anderen Stellen beschreiben. Ne? So ominöser Ort, ominöse Familie, kleine Krippe, stinkender Stall und so weiter. Hier sehen wir ein ganz anderes Bild von Jesus. Mit Herrlichkeit kommend und sitzend auf dem Thron. Schon im Alten Testament übrigens haben wir auch ein differenziertes Bild. Nicht nur einen schwachen Retter. In Daniel zum Beispiel. Daniel Kapitel 7. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu den Hochbetagten und es wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Okay, ist das jetzt immer noch derselbe wie in Micha 5, der aus so einer unbedeutenden Stadt kommt? Das ist ein ganz schönes Kontrastbild. Und da haben viele Leute schon Probleme auch mit diesem Jesus. Wir wollen Jesus oft in eine Schublade stecken, und das sehe ich auch in christlichen Gemeinden, ne? Und wir wollen Gott selber in eine Schublade stecken. Entweder ist Gott der heilige Richter oder er ist der liebevolle Freund. Ja, da hat jeder von uns, glaube ich, so Tendenzen. Entweder ist es so derjenige, der eben kommt und die Erde richtet, oder der bereits kam, um die Erde zu retten. Und was ich glaube ist, dieser Kontrast ist ein falscher Kontrast. Es ist kein Gegensatz. Sondern Jesus kommt hier zu verschiedenen Zwecken. Er kam zu einem Zweck und er wird kommen zu einem Zweck. Und die Frage ist also, für wen kam Jesus? Wenn wir verstehen wollen, warum Gott sich hier so schwach zeigt, dann müssen wir uns fragen, für wen kam Jesus? Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Auch im Neuen Testament später wird deutlich, dass Gott sagt, es gibt nicht viele Weise nach dem Fleisch unter euch. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, um zu verstehen, wer Gott ist. Um zu verstehen, warum Gott sich auch in Jesus auf diese Art und Weise gezeigt hat. Wenn wir die Frage stellen, ist das Christentum eine Religion für Schwache? Dann antworte ich mit Nein. Das Christentum ist keine Religion für Schwache. Ich meine, die Bibel sagt auch, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Oder wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Das klingt nicht nach Schwäche, finde ich. Und ich finde, es ist eine falsche Darstellung des Christentums, immer zu sagen, oh, wir müssen immer die kleinen grauen Mäuse sein. Das ist gar nicht so. Wäre jeder Christ ein kleines graues Mäuschen gewesen, dann hätten Leute wie Wilberforce zum Beispiel nicht daran teilhaben können, das Sklaventum abzuschaffen. Dann wären Christen nicht aufgestanden und hätten echte Veränderungen in unserer Gesellschaft bewirkt und den Mund aufgemacht. Wenn Christen immer denken, wir sind die Schwachen, wir sind diejenigen, die sich verkriechen müssen, dann bewegen wir auch nichts in dieser Welt. Aber was ich glaube ist, das Christentum ist eine Religion für Bedürftige. Die Seligpreisung finde ich sehr interessant in der Bergpredigt, eine der berühmtesten Reden der Welt, in der Jesus anfängt, und ihr kennt das alle, ne? Oder die meisten von euch, selig sind die geistig Armen. Ne? Und was bedeutet dieser Satz? Es bedeutet, selig sind die, die in ihrem Inneren spüren, ich bin bedürftig. Die in ihrem Inneren spüren, ich habe einen Mangel. Ich habe da etwas in meinem Leben, in meiner eigenen Existenz sogar, das ich noch so sehr in dieser Welt suchen kann, wo ich noch so sehr an jeder Ecke mir alles reinziehen kann, was es gibt. Aber es wird nicht satt. Und ich bleibe bedürftig. Das Buch des Predigers im Alten Testament nennt schon dieses Thema. Wenn der Prediger sagt, ich habe alles ausprobiert. Frauen, Alkohol, eine tolle Firma, große Gebäude, Handel. Ich habe alles probiert, aber alles war nichtig. Alles ist mir durch die Finger gerunden. Und es bleibt eine Grundbedürftigkeit, vor die der Mensch gestellt ist, egal wie reich, arm, klug, unklug und so weiter der Mensch ist. Er spürt in seinem Inneren, da ist ein Mangel in mir. irgendetwas stimmt in dieser Geschichte nicht, in der ich lebe. Das kann nicht alles sein. Und deswegen zeigen bis heute auch Studien wie die Pew Research Studie, dass 85% weltweit an Gott oder Götter glauben. Wir denken ja immer, das nimmt so ab, ne, dass Menschen nicht mehr an Gott glauben. Weltweit stimmt das nicht. Weltweit, 85% der Menschen glauben an Gott oder Götter. Was natürlich nicht heißt, sie glauben an den allein wahren Gott in Jesus Christus. Aber sie sehen innerlich, es muss da irgendwas geben. Da muss irgendwas sein. Jesus kommt für Menschen, die auf der Suche sind. Jesus kommt für Menschen, die anklopfen. Jesus kommt für Menschen, die nachts einen Hilfeschrei in den Himmel schicken und sagen, ich kann nicht mehr. Ich möchte noch einen weiteren Bibelvers euch zeigen oder einen weiteren Text, der für mich sehr gut dieses Dilemma des starken und schwachen Gottes zusammenfasst. Und zwar aus dem Philipperbrief. Philipper 2, 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist ein so starker Text, der zusammenfasst, wie sich Jesus insgesamt zeigt. Wir sehen zuerst den schwachen Jesus, der alles loslässt, der alles hinter sich lässt, der freiwillig in die Schwachheit geht. Und am Ende sehen wir den Jesus, der alle Macht bekommt und vor dem sich jedes Knie beugen wird. Und der Schlüssel für die gesamte Welt und auch der Schlüssel für uns, um zu erkennen, wer Jesus ist. Ist er jetzt ein schwacher Gott und ist er ein Gott, der immer nur Stiefel leckt? Oder ist es ein starker Gott, der alle einfach niederwalzt? Der Schlüssel, um zu erkennen, wer Jesus ist, findet sich hier genau in der Mitte als Brücke zwischen diesen beiden Abschnitten. Es ist sein Tod am Kreuz. Der Tod Jesu am Kreuz ist das, was wir ins Zentrum unseres Glaubens, ins Zentrum unserer Theologie stellen müssen. Wir müssen verstehen, warum wir das Ding in unserer Kirche aufstellen. Wir müssen verstehen, warum wir das in unserem Hals hängen. Wir müssen verstehen, warum Jesus das gemacht hat. Und wenn mir jemand sagt, hey, das ist doch total unnötig, das ist doch total kompliziert, hätte er es nicht anders machen können, besonders wenn es ein Christ macht, dann verweise ich ihn darauf zu sagen, denk weiter darüber nach. Mach dir Gedanken über das, was Jesus da am Kreuz getan hat. Und du wirst verstehen, dass das alles andere als kompliziert ist und alles andere als unnötig. Es gibt keine bessere Botschaft als die Botschaft vom Kreuz. Und wir sind in einer Zeit, in der Menschen versuchen, das Christentum zu verbreiten, aber das Kreuz wegzulassen, weil es ein Anstoß ist. Wir sind in einer Zeit, in der Menschen das umschiffen wollen und sie fangen irgendwie mit den Anfangspunkten an. Ja, irgendwie da ist ein Gott, der dich liebt und der dich geschaffen hat. Und am Ende gibt es diesen Gott, der dich rettet und der sich zu sich zieht, aber wir umschiffen das Kreuz. Ohne das Kreuz Jesu und ohne seine Auferstehung ist unser Glaube völliger Quatsch. Ich habe es schon mal, glaube ich, hier erzählt, aber ich erzähle es nochmal, weil ich die Geschichte so gut finde. C.S. Lewis wurde einmal gefragt, ob das Christentum die glücklichstmachende Religion ist. Und er antwortete, nein. Wenn Sie eine Religion suchen, die Sie besonders glücklich macht, beten Sie sich selbst an. Sie werden sehr glücklich sein. Aber wenn Sie eine Religion suchen, die Ihrem Leben Sinn verleiht, wählen Sie das Christentum. Wenn wir einen Gott wollen, dessen Hauptauftrag ist, uns glücklich zu machen, uns hier ein schönes Leben zu verleihen, dann ist das eine pervertierte und ich würde sogar sagen teuflische Version des Christentums. Weil wenn ich in Länder gucke, in denen Christen verfolgt werden, in denen Menschen arm sind und als Christen auch arm bleiben, indem sie als Verwundete, Schwache und Kranke unter Verwundeten, Schwachen und Kranken leben, dann sehe ich da nicht ein Christentum, das sie glücklich macht. Sondern ich sehe Menschen, die ihre ganze Hoffnung setzen auf einen Jesus, der gekommen ist, als jemand, der ihnen ein Vorbild gewesen ist, sich selbst zu erniedrigen. So wie Paulus es hier auch sagt, wir sollen gesinnt sein wie Christus und alles aufgeben, um selber freiwillig schwach zu werden. Aber gleichzeitig ein Jesus, der uns nicht dann im Schlamm einfach sterben lässt und sagt, na dann hoffen wir mal, dass es gereicht hat, sondern ein Gott, der dir verspricht, ich rette dich aus dem Schlamm. Und ich hole dich da raus und es wird der Tag kommen, an dem du auferstehen wirst in Herrlichkeit, in dem du neue weiße Kleider bekommst und in dem du vor Gott stehst. Und weil du dich auf Jesus berufen hast, wird dein Name im Buch des Lebens stehen und du wirst gereinigt sein von jeder Schuld, deine Vergangenheit wird ins tiefste Meer geworfen und es wird nicht mehr gedacht werden an das, was zuvor gewesen ist. Diese Hoffnung ist meine Hoffnung. Und wenn du das hörst, was ich sage, und wenn du hier bist und du glaubst es nicht, dann ist das voll okay. Weil was nicht meine Aufgabe ist, ist, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Die Bibel sagt, diese Aufgabe macht zum Beispiel der Heilige Geist selbst. Gott selbst deckt im Menschen auf, was schiefläuft. Aber was ich auch klar sagen muss, ist Folgendes. Wer diesen Jesus nicht hat, diesen Jesus, der sich selbst erniedrigt hat, der am Kreuz gestorben ist und der wiederkommen wird, wer diesen Jesus nicht hat, hat hier seine 60, 70, 80 Jahre und dann nichts mehr. Und diese Zeit schenkt uns Gott. Und diese Zeit schenkt Gott jedem Menschen, jedenfalls die Zeit, die jedem Menschen bestimmt ist. Aber der Hebräerbrief sagt auch, dem Menschen ist bestimmt zu sterben, danach das Gericht. Und es gibt so viele Menschen, die voller Stolz und voller Aufgeblasenheit durchs Leben laufen. Und diesen Menschen sagt Jesus, ich bin gekommen für die Kranken. Und wenn du glaubst, du bist gesund und wenn du glaubst, du hast keinen Mangel und wenn du glaubst, du hast keinen Fleck an dir, dann ist keine Wahrheit in dir. Erster Johannesbrief sagt das. Wer sagt, er hat keine Sünde, in dem ist keine Wahrheit. Dann ist keine Wahrheit in dir. Dann erliegst du einer der schlimmsten Illusionen der Postmoderne. Nämlich, du selber bist gut, alle anderen machen dich schlecht. Das ist ein Gedanke unserer postmodernen Zeit. Du bist vollkommen gut, alle anderen, seien das Parteien, Politiker, andere Länder, und so weiter, die machen dich schlecht. Das ist eigentlich ein Neomarxismus, ja, das wurde damals schon gelehrt. Ja. Und das ist zutiefst falsch. Was auch zutiefst falsch ist, ist, wenn wir sagen, wir sind nur schlecht. Das ist auch zutiefst falsch und ich würde auch sagen, das ist eine Lüge. Wir sind Imago Dei, Ebenbild Gottes. In uns ist das volle Potenzial zum Guten und das volle Potenzial zum Bösen. Unser Problem ist nicht mehr, dass wir gute oder schlechte Taten tun oder wie die Dinge gewichtet sind. Dieses Problem wurde bereits gelöst am Kreuz. Denn durch das Kreuz von Jesus geschah eine Sache. Jeder Fehler, der jemals begangen wurde, der jemals begangen wird in der Zukunft und der jetzt gerade geschieht, ist vergeben worden durch Jesus Christus. Nochmal, Sünde und Schuld ist nicht mehr das Problem. Denn jeder Fehler der Vergangenheit, jede Sünde der Vergangenheit, jede Sünde der Zukunft und jede Sünde der Gegenwart wurde vergeben am Kreuz durch Jesus Christus. Was jetzt das Problem ist, lesen wir in Johannes 3. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann geht es ja weiter. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das Problem der Welt ist nicht mehr Sünde. Das Problem der Welt ist, sie kennen Gott nicht. Das Problem der Welt ist, sie haben ein falsches Bild von Jesus. Sie haben ein falsches Bild von Gott und sagen, ich brauche Gott nicht, ich möchte Gott nicht und ich kümmere mich nicht um Gott. Und ich glaube eines, wer Gott kennenlernt, wer sich diesen Gott anschaut, der freiwillig an dieses Kreuz geht für mich und an diesem Kreuz unter zutiefsten Schmerzen auch noch ausruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der gleichzeitig so stark ist, dass er einen Triumphzug durchs Totenreich führt und nach 3 Tagen von den Toten aufersteht. Ich glaube, wer sagt, das ist ordinär und banal, der hat nicht verstanden, was das Schöne in dieser Welt ist. Der hat nicht verstanden, was das Gute in dieser Welt ist. Und er hat nicht verstanden, was das Wahre in dieser Welt ist. Sondern er gibt sich zufrieden mit Dreck. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Und ich spreche da auch aus Erfahrung. Weil ich selber ja vor vielen, vielen Jahren in meinen Anfang 20ern oder am Ende meiner Teenie-Zeit genau das geglaubt habe. Dieses Leben ist sinnlos, ergo gibt es da nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Und wenn Paulus selber sagt an anderer Stelle, ich erachte alles als Dreck, dann heißt das nicht, alles in dieser Welt ist schlecht. Aber er fügt ja etwas hinzu. Ich erachte alles als Dreck gegenüber dem, was ich durch Jesus Christus bekomme. Auch ein weiteres Zitat von Lewis, das ich sehr mag, ist: Ich glaube an Gott, wie ich die Sonne, an die Sonne glaube. Nicht, weil ich die Sonne sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Das finde ich ein wunderschönes Zitat. Indem wir das erkennen, wer Jesus ist, schwacher und starker Gott zugleich, Richter und Retter zugleich, Löwe und Lamm zugleich, verstehen wir, wenn dieser Gott dann auch noch für uns ist, wenn dieser Gott nicht wartet, bis wir sich auf seine Seite stellen, sondern wenn dieser Gott sich auf unsere Seite gestellt hat, und das hat er getan, der Römerbrief sagt das, er kam zu uns, als wir ja noch Sünder waren. Nicht, als wir uns schon für ihn entschieden hatten, sondern als jeder gegen ihn war, kam er und stellte sich zu uns als Menschen. Wenn dieser Gott das tut, dann gilt seine schwache Seite für uns, weil er sich uns als Diener präsentiert. Weil Gott selber sagt, ich diene dir. Ist dir das klar? Dass in Jesus Gott sagt, der Schöpfer des Himmels und der Erde dient dir. Das ist völlig abwegig. Wenn wir das mal verstehen, dann verstehen wir die Reaktion der Jünger, die sagen, niemals lasse ich zu, dass du mir die Füße wäschst. Niemals lasse ich das zu. Dann verstehen wir diese Reaktion. Aber gleichzeitig verstehen wir, dass dieser Gott auch so mächtig ist, uns aus jedem Schlamassel zu ziehen, in dem wir stecken. Und ich trete für nichts Geringeres mehr an. Nichts Geringeres. Da ist kein Name, in dem Rettung ist, als allein im Namen Jesus. Und dieser Jesus hat sich so klar gezeigt, dass man eben nicht sagen kann, keine Indizien, Sir, keine Beweise, Sir, sondern dass wir sagen können, so wie der erste Johannesbrief, das, was wir gesehen, betastet, das, was wir erfahren haben, das verkündigen wir euch. Jesus wurde Mensch. Ich schließe die Predigt mit drei ganz praktischen Dingen. Man soll ja immer so ein bisschen praktisch werden. Das versuche ich auch immer schön in meinen Predigten. Ich bin nicht so begabt darin, weil bei mir alles selber den Verstand läuft. Aber ich möchte einfach drei Dinge mitgeben, die du dir zu Hause angucken kannst, auch drei Bibelstellen damit, wo du selber mitnehmen kannst für dich, um das in deinem Leben zu stärken. Dieses Bild von Jesus, der starke und schwache Gott. Was bedeutet das für dich? Erstens, Jesus kann mit dir mitleiden. Der Hebräerbrief sagt das in Kapitel 4, Vers 15. Ich lese die Sachen jetzt nicht vor, die dürft ihr zu Hause nachlesen. Aber Jesus ist nicht jemand, der kaltherzig dir gegenübersteht und sagt, so, dann schau mal, wie du klarkommst. Sondern weil Jesus selber schwach wurde und weil er selber Dinge erlitten hat, was auch interessant ist, weil es die Frage stellt, kann Gott Dinge lernen? Sehr interessante Frage. Ne? Weil er konnte ja vorher nicht leiden. Und plötzlich kann er leiden. Ja, also Jesus hat gelernt, zum Beispiel gehorsam zu sein. Er hat gelernt zu leiden. Und durch dieses Leiden leidet er mit dir mit. Wenn du im tiefsten Schlamassel steckst, wenn du einen Angehörigen verloren hast, wenn du schwer krank bist, wenn du dich ausgestoßen fühlst, dann geh damit zu Jesus, der nicht sagt, so jetzt sei mal wieder stark und so, ne, sondern der erst einmal sagt, ich weine und fühle mit dir. So wie die Freunde von Hiob, das einzige Gute, was sie gemacht haben, war 7 Tage zu schweigen, ja, und Anteil zu haben mit Hiobs Leiden. Ja. So macht das Gott auch. Er hat Anteil mit deinem Leiden. Zweitens, Jesus will dich retten, nicht verurteilen. Wenn du zu Jesus kommst, dann kommt nicht erst eine To-Do-Liste. Das Erste, was kommt, ist er selbst. Das Erste, was kommt, ist eine Einladung, so wie auch bei Zachäus. Und er sagt, darf ich bitte in dein Haus kommen und dann lösen wir das Problem gemeinsam. Aber würdest du mir erlauben, Anteil zu haben, auch an deinem Mist, auch an deinen Fehlern, auch an deiner Sünde? Und dann kommt Jesus und er rettet. Was nicht heißt, dass er alles zulässt, aber es heißt, dass er dich nicht verurteilt. Und drittens, Jesus schafft einen Weg für alle Menschen. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug für Jesus, dann schau dir an, wie elendig Jesus am Kreuz gestorben ist und frag dich, bist du wirklich tiefer gesunken als das? Bist du wirklich tiefer gesunken als das? Und wenn das nicht so ist, und wenn selbst die 2 Schächer am Kreuz, die Verbrecher waren, von Jesus, jedenfalls einer von ihnen, ein Zugeständnis bekommt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann bitte, glaube nicht, du bist zu dreckig, du bist zu schlecht, du bist zu schwach für einen Gott, der die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, okay? Nicht die 10% der Besten, nicht mal die 50% der Besten. Er hat die Welt mit sich versöhnt. Du bist nicht zu schlecht für das Rettungswerk Jesu. Sondern je schlechter du dich hältst, desto mehr siehst du, du brauchst Jesus. Jesus ist ein starker Gott für schwache Menschen. Damit möchte ich schließen. Und ich glaube, dass Jesus mächtig ist zu retten, dass Jesus ein Gott ist, der dich sieht, dass er ein Gott ist, der dich kennt und dass er ein Gott ist, der dich nicht alleine lässt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt gleich in ein Lobpreislied noch gehen und ich möchte zuerst ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, wir danken dir, dass du, obwohl du alles hattest, alles aufgegeben hast für uns. Und ich danke dir, Jesus, dass wir heute in der Sicherheit stehen dürfen, nicht in einer ständigen Selbstanklage, nicht in ständiger Unsicherheit, sondern dass wir dieses Zeichen haben, das aufgerichtet wurde durch dich, dieses Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, Jesus, dass wir sicher sein können, weil du deinen letzten Atemzug getan hast, wird unser Atem niemals enden. Weil du dein letztes Wort gesprochen hast, Jesus, ist das letzte Wort für uns noch nicht gesprochen. Sondern ich danke dir, Jesus, dass wir uns darauf stellen können, dass du alleine uns gerettet hast, aber dass das gilt. Jesus, ich danke dir, dass das Werk vollbracht ist, dass es abgeschlossen ist, dass es keiner Ergänzung mehr bedürftigt. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht gekommen bist als einer, der nur Starke zu sich zieht und der uns zu klein wirken lässt. Und ich danke dir auch, dass du wiederkommen wirst, nicht als ein schwacher Gott, sondern als ein mächtiger und rettender Gott, der das Böse dieser Welt vernichten wird. Und Jesus, auf dich setzen wir unser Vertrauen. Und so bete ich, dass du auch heute Morgen noch weiter zu uns sprichst, auch diesem letzten Lied. Dass du zu uns sprichst und an uns wirkst durch deinen Geist. Dass wir wissen können, du bist für uns. Du lässt uns nicht alleine. Du kommst in unsere Schwachheit und überwindest sie. In deinem Namen, Jesus. Amen.